ja, nicht jeder hat an mich geglaubt, aber die, was an mich geglaubt haben, vielen Dank und die Tore sind für euch.
Wie sehr sich Nikola Dovedan mit diesem nach ihm benannten Podcast identifiziert, merkt man daran, dass er in der freien Rede ähnlich dilettiert wie ich, aber die Botschaft ist angekommen. Er hat mich gegrüßt nach dem 3:1 Sieg in Aue. Vielen Dank dafür, Nikola Dovedan, ein dreifacher Torschütze, über den wir dann doch ein bisschen ausführlicher sprechen werden in diesem Podcast, der Kadepp heißt und immer schon Nikola Dovedan gewidmet ist. Zum Glück bin ich nicht alleine. Mein Name ist Fadi Dovedan Kiblavi. Und damit das Ganze nicht zu sehr Fanboy-mäßig wird, heute sind via brüchiger Internetverbindung mit mir verbunden Uli Dovedan-Digmeier, hallo.
Servus.
Und Flo Dovedan-Zenger, hallo.
Servus.
Ja, 3 Tore in Aue, wir sprechen drüber, lassen aber erstmal noch Thomas Dovedan-Korell uns unseren Sponsor vorstellen und dann geht's los. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Wie lange, Uli und Flo, habt ihr euch Zeit genommen? Heute ist es Sonntag, der 19. Dezember 2021, 17:06 Uhr, zumindest auf meiner Uhr. Wann müsst ihr euren privaten Verpflichtungen nachkommen und wie lange haben wir Zeit, um über Nikola Dovedan zu sprechen? Freut mich, dass ich jetzt den Namen schon ungefähr 17 Mal gesagt habe. Also, irgendwelche dringenden Termine, die im Anschluss...
Ich habe ja heute noch den Spätdienst gewonnen, ne? Sportler des Jahres, darf ich dann noch in die Zeitung hieven. Mhm. Bis dahin sollte man durch sein.
Aber okay. Das wird doch eh Nikola Dovedan.
Wahrscheinlich.
Alles andere wäre ja auch absurd.
Nachdem es Uli Digmeier nicht geworden ist, muss es eigentlich Nikola Dovedan werden. Wobei der als Österreicher, aber für den finden sich schon irgendwelche Gesetzeslücken, dass er auch diese Wahl gewinnen kann. Ja, 3 Tore. Ich hab mir überlegt, wer denn der, wahrscheinlich war es vor 3 Wochen und ich kann mich bloß wieder daran erinnern, der letzte Mensch war, der für den Männerclub 3 Tore in einem Spiel geschossen hat. Wisst ihr das aus dem?
Ja. Ja, also ich muss auch nachschauen, weil ich da heute noch ein paar Zeilen drüber geschrieben habe. Mhm. War Robin Hack.
Ah, in
noch Wien? Gar nicht so lange her, letztes Jahr, Wien Wiesbaden 6-0, Dreier von Robin Hack.
Ja, vorletzte Saison, letztes Jahr.
Ja. Letztes Jahr, vorletzte Saison.
Okay. Sind euch schon mal 3 Tore in einem Spiel gelungen?
Ja.
Ja? Natürlich, der Zenger kommt.
Nur in der,
in der F-Jugend.
Okay. Na, immerhin.
Nur Kleinfeld und Halle.
Ja.
Zählt ja auch. Also F-Jugend ist auch Kleinfeld. Das war für den TSV Bad Abbach gegen Großberg. Das
okay.
Ist das Nachbardorf. Da haben wir 5-2 gewonnen. 3 gemacht und.
3 Tore Zenger.
Ja.
Ja.
Und trotzdem. Aber das weiß ich auch nur, weil mein Papa diesen Schnipsel, glaube ich, bis ich 20 war, aufgehoben hat.
Mhm. Und dann gemerkt hat, wird nichts mit Profi und ihn dann, ja, dann verbrannt hat bei einem Familienfest.
Dass kein Dovedan aus mir wird und dann.
Ja, schade eigentlich. Ne, da hättest du jetzt auch einen eigenen dir gewidmeten Podcast. Das wäre. Aber wir machen mal vielleicht was über deine F-Jugendzeit in der langen, langen Winterpause, die da jetzt auf uns zukommt. In 4 Wochen geht's, glaube ich, schon wieder weiter, oder?
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, ja. Tipps? Wollt ihr Tipps abgeben?
Ob es weitergeht?
Ja.
Ich glaube nicht.
Du glaubst nicht?
Nö.
Okay.
Aber ich habe eh den Ruf des Untergangspropheten, also muss jetzt nichts bedeuten.
Ja, vor allem nimmt dieser Podcast schon wieder eine Wendung, mit der ich überhaupt in meiner Naivität überhaupt nicht gerechnet habe. Ich dachte, ja, warum soll das denn nicht weitergehen? Wegen dieses Viruses? Glaubt ihr?
Wenn man nach England guckt, dann sieht man ja, also das wird uns ja nicht, wir werden ja nicht davor gefeit sein, dass die Entwicklung genauso läuft und da fallen ja regelmäßig und reihenweise jetzt die Spiele aus.
Ja, 6 waren es, glaube ich, an diesem Wochenende
genau.
Steht bei uns in der Zeitung.
Und wenn man nicht wie die NFL dann dadurch reagiert, dass man das Protokoll ändert, indem man asymptomatische geimpfte Spieler einfach nicht mehr testet, dann wird man um zahlreiche Absagen wahrscheinlich nicht umherkommen und dann ist vielleicht die Pause zu verlängern der einfachere Weg.
DFL hold my beer und zack geht's weiter. Also ihr seid beide der Meinung, das war's jetzt erstmal mit Zweitliga-Fußball.
Ja, also ich weiß es nicht, aber was der Flo schon sagt, wenn man sich ein bisschen Modellrechnungen anschaut und ein bisschen nachdenkt und kombiniert, dann fürchte ich, dass uns da halt ein ähnliches Szenario bevorsteht, wie es jetzt in England schon ist oder auch Dänemark. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann noch weiter Fußball spielt.
Andererseits hat man auch immer weiter Fußball gespielt.
Eben.
Das ist das. Das spricht dann wiederum dagegen. Ich kann es nicht einschätzen. Ich halte es für nicht ganz ausgeschlossen, halt aber auch nicht für ausgeschlossen, dass man an dem Punkt einfach trotzdem durchzieht, egal was ist, weil die scheidenden Worte von Christian Seifert mir da noch etwas nachhallen in jederlei Hinsicht.
Mit Christian Seifert habe ich mich heute mal kurz beschäftigt und hatte in unserer Redaktionskonferenz erst einen Kommentar angekündigt, der das wurde so lala aufgenommen. Und dann habe ich mir das, was Christian Seifert gesagt hat, nochmal angeschaut und dachte mir, naja, man kann sich nicht über jeden alten weißen Mann empören, der denkt, er muss irgendwas zur Gender-Diskussion oder sonst was sagen. Aber was hat er da zu Corona-Spielbetrieb nochmal?
Nee, ganz ehrlich, es war jetzt eher so allgemein gesprochen, dass er, ja, ich fand es überraschend, weil ich ihn eigentlich anders wahrgenommen hatte in vielerlei Hinsicht.
Ja, viele waren da überrascht, aber andererseits, wer in irgendeiner Funktion im Fußball, naja, da jetzt würden wir sehr viele Menschen beleidigen.
Ja.
Versuchen Grüße wir an Herrn Kretlein.
Das hast jetzt du gesagt.
Der hört auch immer zu.
Das schneide ich raus. Oder wolltest du ihn als Gegenbeispiel? Naja, okay. Da verheddern wir uns jetzt aber sehr. Wir wollten doch einfach nur über Nicola Dovedan sprechen, 92 Minuten lang. Und jetzt haben wir schon wieder...
Ja, genau. Ich zitiere Christian Seifert, wir sollen nicht den Blick... Debatten sollen den Blick nicht auf das Wesentliche verstellen, nämlich, dass sich jede Woche Millionen von Menschen auf die Bundesliga freuen.
Ja, genau.
Und auf Nicola Dovedan.
Und auf Nicola Dovedan, ein wichtiger Bestandteil dieser zweiten Fußball-Bundesliga. Der Trainer des ersten FC Nürnberg knickt ja langsam auch ein und redet fast schon vom Aufstieg. Aber erstmal Dovedan. In Aue musste
ist Nicola Dovedan jetzt der neue Robert Koch?
Nein, ich bin ja wirklich großer Robert Koch-Fan, aber Nicola Dovedan ist dann doch noch mal eins drüber, finde ich. Weil hat Kochi schon mal 3 Tore in Aue geschossen? Vielleicht in der F-Jugend, aber das...
Hat überhaupt schon mal 3 Tore geschossen?
Robert Koch?
Ja.
Bestimmt auch für den Club des...
Doch, in Dresden hat er schon ein paar Tore geschossen.
Ja.
Wollen wir ihm nicht Unrecht tun.
Nee. Ich meine das auch fast ernst, dass ich ein großer Fan von ihm bin. Fast ernst. Er war immer sehr mürrisch Journalisten gegenüber. Das fand ich lustig, weil sich darüber wiederum andere Journalisten sehr empört haben. Das finde ich dann... Also mürrisch
ohne... Sind ja auch immer mürrisch zu den Spielern, oder?
Ja, genau. Ja. Nur nicht zu Nicola Dovedan. Also, Startelf. Nur deshalb, weil...
Also ich war überrascht. Ich hatte mir am Tag vorher die Aufstellung überlegt, also die vielleicht voraussichtliche, und hätte jetzt eher auf Thailand Duman getippt. Mhm. Also man ging ja davon aus, dass Kraus und Geisi ausfallen.
Geisi finde ich so schön.
Geisi. Ja. Und dann hätte ich jetzt persönlich eher Thailand Duman und Fabian Nürnberger erwartet.
Mhm. Du, Flo?
Ich habe schon mit Nicola Dovedan gerechnet.
Ach komm.
Oh, das war völlig klar, dass er auch mal wieder ran muss.
Ja.
Weil er so überzeugt hat bei seinen letzten Einwechslungen und alles an sich gerissen hat.
Ich kann mich an die letzten Einwechslungen überhaupt nicht erinnern. War das,
weil du alles deswegen. Negative ausblendest.
Ja, war das auf Schalke auch eingewechselt worden?
Das hat man doch besprochen, dass es mir erst kurz vor Schluss aufgefallen ist, dass der seit der Halbzeit
gespielt hat. Ja.
Okay.
Also er hat sich nicht aufgedrängt
unbedingt. Nein, das ist nett, Spiel, aber so vom. Also ich war nur, sagen wir mal, von der Formation überrascht. Das schon, weil.
Eine veränderte Grundformation, ne? Ja. 4-2-3-1. Mir ist es irgendwann im Laufe der ersten Halbzeit erstaunlicherweise aufgefallen. Und dann traute ich mich aber nicht bei dir nachfragen, ob es dem wirklich so ist, weil ich mir dachte, na, jetzt schaue ich auch schon auf so einen Quatsch irgendwie und denk mir, hä, der Nürnberger und der Tempelmann, die spielen doch nebeneinander und der Schuranov da irgendwo auf der rechten Seite. Aber war so.
Ja, war so. Der Drache ist tot.
Er kam ja zurück.
Ja, genau, er kam dann sehr gut.
Ja, das habe ich allerdings tatsächlich nicht live gesehen, sondern das habe ich mir dann erst in der PK oder sowas hat es mir dann Robert Klaus erzählt.
Ach so, aber ich habe das, ja, jetzt hätte ich gedacht, du hast meinen Artikel gelesen, dann hast du es daher, aber.
Den habe ich auch gelesen, aber erst später und musste sehr lachen über diese großartige Beleidigung, die du eingebaut hast.
Über den Kollegen?
Ja, nee, sehr der statistische Diskurs in Deutschland hinterherhinkt, zeigte Aues Teamchef Marc Hensel nach dem Spiel unfreiwillig eindrucksvoll. Also das finde ich großartig. Aber da reden wir später drüber, weil wir müssen irgendwann mal zu Dovedan kommen. Das, ich sehe schon.
Wir versuchen es zu verhindern, aber ja, wir sind wie die Abwehr von Aue, wir schaffen es nicht.
Sabotiert das. Also er war etwas überraschend oder wenig überraschend, je nach Ding, ob man Dickmeier oder Zenger heißt, in die Startelf gerutscht und hatte das schon nach 2 Minuten gerechtfertigt, indem er gleichzeitig ein Tor geschossen hat und seinen Gegenspieler noch gefoult hat. Fand ich auch großartige Dovedan-Aktion, dass er den anderen dann erstmal noch für kurze Zeit arbeitsunfähig tritt.
Der war aber selber schuld.
Der war selber schuld?
Ja.
Okay.
Ja. Der muss sich ja da nicht an den Weg stellen. Also,
ja, das stimmt.
Nö. Da spricht man frei.
Da spricht man frei. Ja. Okay. 1-0 nach 2 Minuten. Und der Club begann in dieser neuen Formation und mit Nikola Dovedan sehr gut, oder? Flo, Uli, ja, wer will? Also
War schon ordentlich. Also ich fand gerade das Anlaufverhalten, also dass man früh gestört hat, da hat man ja gleich versucht, quasi so viel Druck auszuüben, dass es dann passt. Und das hat ja dann auch, also die Ecke war ja, die da zum 1-0 führt, ist ja quasi aus dem Druck entstanden. Dann hat man ja Dovedan ja kurz danach gleich noch eine Riesenchance zum zweiten Tor.
Nach großartiger Vorarbeit von Tim Handwerker, wieder mal. Der hat ein bisschen das Pech, habe ich unter der Woche mal in einem sehr überflüssigen Artikel geschrieben, dass er zurzeit ständig Tore vorbereitet, die dann aber doch nicht
keine zu Toren, Tore werden.
Keine Tore werden, weil irgendeiner andere stümperhaft im Abschluss ist. Diesmal Nikola Dovedan, der warum auch immer frei vor Männel den linken Fuß nimmt, statt ihn einfach mit rechts ins Tor zu setzen. Ja, aber
kann man machen.
Aber ich habe dich unterbrochen, Flo. Gefühlt ist es ja immer so, wenn der Club diese Art des Verteidigens wählt, nämlich möglichst weit vorne anzugreifen, dann schaut's eigentlich immer gut aus, oder? Trügt mich da mein Gefühl?
Das schaut gegen die, vielleicht aber auch deshalb so gut aus, weil halt die Mannschaften gut gewählt sind, gegen die man das einsetzt. Das ist natürlich immer, ne, es gibt auch, also Aue hat es ja dann auch irgendwann kapiert, dass wenn man den langen Ball spielt und ins Tempo kommt, dann kriegt auch der Club Probleme.
Ja.
Und hat es dann auch irgendwann eingesetzt. Also von daher, ja, das sieht schon gut aus, aber man muss es halt dann auch verwerten.
Mhm. Ja. Haben sie erstmal nicht und haben dann ein...
Wenn uns das Tor zum Aufstieg fehlt am Schluss,
ja,
dann...
Dann Dovedan aus der Stadt vertreiben.
Ja. Ich, ganz kurz, um das statistisch zu untermauern, was du über Tim Handwerker sagst.
Mhm.
Der Expected Assists-Wert von Tim Handwerker ist 6,24, aber Assists, die er gut geschrieben bekommen hat, also zumindest bei Y-Scout, sind nur 2. Also
ja.
Er leidet unter der Stümperhaftigkeit seiner Mitspieler tatsächlich auch.
Tatsächlich, dass wir das mal noch über Tim Handwerker sagen dürfen.
Also das war jetzt auf die Karriere bezogen, auf die Saison bezogen, stimmt's aber auch. Da ist der Unterschied aber nicht ganz so groß.
Okay, aber es war ja auf Schalke schon auch so, dass da Scheffler dieses Ding an den Pfosten setzt, nach seiner Flanke und...
Nürnberger,
ja, aber auch Nürnberger, Nürnberger,
genau. Pass, genau.
Ja, also, das waren ja auch schon mal zwei mehr. Der aus Bergisch Gladbach kommt, Tim Handwerker, und ich habe dann versucht, mich mit ihm über Bergisch Gladbach zu unterhalten, weil ich keine Ahnung habe, was in Bergisch Gladbach eigentlich los ist.
Aber du hast sogar mit ihm gesprochen.
Ja, ich habe...
Weil im Text zu wenig Zitate waren, dass ich dachte...
Ja, das waren halt dann Fußballzitate, die da rausgekommen sind, dass man sich mal zusammensetzt, wenn es um Vertragsverlängerung geht. Die lasse ich dann gerne mal weg. Aber ja, wisst ihr mehr über Bergisch Gladbach? Es muss eine sehr komische Stadt sein, die so von Leverkusen und Köln irgendwie eingezwängt ist, aber auch nicht, ne? Oder wart ihr schon mal?
War ich noch nicht. Nee.
Ich glaube, ich hatte mal eine Regionalliga-Verein, oder? Das ist das Einzige, was ich so einigermaßen.
Ja, behauptete Tim Handwerker dann auch, dass sie, weil ich sagte, sie hatten noch mal eine recht gute Frauenfußballmannschaft irgendwann in den 80ern oder sowas. Und er sagte dann, dass der Männerfußball jetzt auch nicht so schlecht ist. Aber gut.
Dovedan.
Stimmt, jetzt
Bergisch Gladbach.
Jetzt habe ich mich selber.
Ja. Du hast dich selber rausgegeben, jetzt bist du nach Bergisch Gladbach abgebogen.
Ja, aber schade, hätte mich jetzt sehr gefreut, wenn einer von euch beiden gesagt hat, ja, Bergisch Gladbach, klar, verbringe ich seit meiner Jugend all meine Sommerurlaube oder sowas. Ja. Nee. Falls jemand uns zuhört, der sich mit Bergisch Gladbach auskennt, schreibt mir gerne.
Ob man da Urlaub machen kann.
Ob es sich lohnt, da Urlaub zu machen in Bergisch Gladbach. So, ja. Warst du nicht noch dran, Flo, eigentlich? Oder?
Nee, aber Stefan Reinhardt, Bastian Otschipka, Lars Lesig,
ja,
sind alles Leute aus Bergisch Gladbach.
Exakt. Ist mir dann auch aufgefallen, dass da doch, es sind noch mehr Fußballspieler aus dieser Stadt bei den berühmten Söhnen und Töchtern aufgeführt auf Wikipedia. Aber dann, alle kennt man dann doch nicht.
Ja.
Aber ein, zwei gute sind dabei.
Ja.
Ja.
Und Sylvia Neid hat früher in Bergisch Gladbach gespielt.
Siehst du? Das muss dann diese Hochphase des bergisch-gladbacherischen Frauenfußballs gewesen sein. Ja, also dieses Pressing-Dingsbums hat man aufgelöst. Aue hat irgendwann gecheckt, dass lange Bälle gegen den Club ganz gut funktionieren. Hat ein 1:1 geschossen, über das sich Uli Dickmeier und ich gestern in die Haare geraten sind. Weil ich behaupte, das sei ein komplettes Glückstor gewesen und deshalb eigentlich nicht zu verteidigen, weil halt irgendein Auer aus der Distanz schießt, was ja grundsätzlich eine gute Idee ist, aber das so schlecht macht, dass der Ball irgendwie am 16er halt hängen bleibt und dann steht halt plötzlich einer allein vor Christian Martenja, weil keiner der Innenverteidiger damit rechnen kann, dass so ein stümperhaftes Ding zum Ausgleich führt. Und Uli Dickmeier sagte, stümperhaft waren nur die Innenverteidiger, Esker Sörensen und Christopher Schindler. Wo ordnest du dich da ein? Auf welcher Seite dieser Medaille?
Beim Duseltor.
Beim Duseltor.
Also für mich ist es tatsächlich einfach, also man kann, ich habe mich mit Andi, Grüße, darüber unterhalten,
Servus.
Ob Enrico Valentini vielleicht eher zugreifen kann in der Situation, also weil er den, wer ist es, der da läuft? Ist es Jonjic oder Kühn? Ich weiß gar nicht, welcher von den beiden.
Irgendjemand aus Aue halt.
Einer dribbelt, der andere ist der dann schießt. Weil er dem halt quasi nur Geleitschutz gibt und ihn quasi passen lässt. Und ich war dann aber der Auffassung, ja, du musst in der Situation nicht in Zweikampf gehen, weil wenn du ihn verlierst, steht der Stürmer plötzlich allein vorm Torwart. Und wenn du ihn gewinnst, hast du einen Ball, aber du hast zwei oder drei, die dann sofort Druck auf dich machen. Also umleiten und quasi den Pass zulassen ist durchaus in Ordnung, weil eben nur der blöde Schuss rauskommen kann und kann halt keiner damit rechnen, dass dieser Schuss so doof ist, dass er hängen bleibt.
Ja, ein sehr doofer Schuss, also wirklich, und ja.
Kann man natürlich sagen, ja, Schindler steht halt auch ein Stück zu tief, das würde ich sogar teilweise noch gelten lassen, weil er dadurch halt den Hochscheid nicht abseits stellt.
Ja, das ist halt, ja.
Aber es ist wirklich so, Millimeter. Es ist auf dem Level, wo ich sage, solche Tore passieren halt einfach, weil man, wenn man wenn man Fußball spielt, ab und zu, aber ist jetzt nichts, wo ich sage, da muss man unbedingt jemanden finden. Also gab auch noch, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer der dann gemeint hat, der Matenia könnte da vielleicht auch schneller raus. Also man kann dann immer versuchen, irgendwie eine Kausalität zu finden, aber ich finde, manchmal passiert es halt einfach.
Uli, Gegenrede? Oder bist du schon
eingeknickt? Ich bin schön abgekocht.
Ja.
Apropos Koch, Robert Koch, einmal 3 Tore und zwar für Dynamo Dresden 2 in der Oberliga Süd des Nordostdeutschen Fußballverbands gegen den 1. FC Gera.
Ah, okay. Gera, Partnerstadt von Nürnberg wiederum.
Oberliga Süd darf sogar Robert Klaus mitspielen, das muss man jetzt nicht bewerten.
Und hat er einen Hattrick geschafft? Nee. Zumindest nicht bei seinem letzten. Nee, wir waren Pokalauftritt.
War ja übrigens auch bei Dovidan kein Hattrick, obwohl er das ja von sich behauptet
Hattrick
hat.
Hattrick ist Hattrick, wenn 3 Tore in einem Spiel geschossen werden. Selbst die Engländer akzeptieren das als Hattrick, nur die Deutschen.
Nach deutscher Definition in einer Halbzeit ohne Gegentreffer.
Deutsche Definitionen sind irrelevant.
Da bin ich eine deutsche Kartoffel.
Deutsche Definition für einen englischen Begriff.
Ja, genau. Eben. Also auch da Zenger und Keblavi gegen Dickmeier. Das ist
super. Entwickelt. Muss ich meine Kolumne für Dienstag umschreiben.
Entwickelt sich großartig.
Jein, weil also natürlich, der lupenreine Hattrick ist, glaube ich, dann das, was man dann als Kompromissformel verwendet.
Ja,
Hattrick zu unterscheiden.
Keine Kompromisse, das war ein Hattrick.
Lupenreiner Hattrick ist wie weißer Schimmel. Das zählt nicht.
Genau. Also Innenverteidiger, ich fand sie großartig.
Also ich fand sie auch großartig, muss ich schon noch mal was dazu sagen. Also ich fand ja auch, dass die beide ein sehr starkes Spiel gemacht haben. In der Szene bin ich trotzdem, also ich glaubte auch gesehen zu haben, dass sich Schindler und Sörensen so ein bisschen angeschaut haben, so nach dem Motto, ich dachte, du nimmst ihn. Also für mich war das schon auch ein bisschen ein Abstimmungsproblem in der Szene. Kann passieren, klar, war jetzt sicherlich kein krasser Fehler, aber kann man trotzdem anders verteidigen. Sag ich als alter C-Klassen-Verteidiger.
Ja,
genau. Mit all meiner Fachkompetenz.
Ja.
Und ich sage trotzdem, wäre jetzt Lukas Müh gewesen, wäre jetzt wieder ein Aufschrei. Wie kann man denn da, ne? Also, kann man anders lösen. Bleibe ich dabei.
Nee, kann man nicht. Du bist nicht offen für rationale Argumente. Das ist auch, egal. Trotzdem hat Flo Zenger in seinen Noten Esker Sörensen nicht sonderlich gut wegkommen lassen, während ich, weil ich ja diesmal Noten geben musste, ihn als...
Du wolltest.
Ja, das wusste ich, dass du das erwähnst. Ich habe ihn sogar noch als den Besseren der beiden bezeichnet.
Ja, also... Da muss ich tatsächlich sagen, ich habe halt einfach auf die, so mich ein bisschen datentechnisch leiten lassen und da komme ich halt auf 8 von 15 gewonnenen Zweikämpfen. Bei Sörensen und bei Schindler komme ich halt auf 19 von 27 und in der zweiten Halbzeit quasi alles weggeköpft, was da hinten reingekommen ist. Und deshalb war der eigentlich für mich deutlich besser. Ich fand Sörensen insgesamt auch nicht so stark, weil halt viele von den verlorenen Duellen hinten drin im Strafraum waren, dazu dann im Aufbau schon auch manchmal ganz schöne Kraut- und Rübenbälle irgendwo hin.
Gerade nett. Ich fand, gerade im Aufbau war das oft mal, aber naja, was will man sagen gegen die Datendiktatur, die hier inzwischen herrscht. Ja, muss auch mal aufwachen hier.
Das ist ein schönes fränkisches Wort, Datendiktatur.
Datendiktatur. Gut, dass es jetzt auch, das könnte der neue Titel dieses Podcasts werden.
Nieder mit der Datendiktatur.
Ja, das wird bestimmt dann auch. Das
würde ich mal auf T-Shirts drucken lassen.
Ja, das gibt, wird gibt dann.
Ein Buch, das heißt The Tyranny of Metrics.
Naja, siehst du.
Geht genau in die Richtung.
Ja, vor allem würde das viele Klicks bringen, weil halt irgendwelche Idioten, die sich in einer Diktatur wähnen, dann auch mal reinhören, was wir dazu zu sagen haben. Lasst euch impfen, haben wir dazu zu sagen.
Aber Theory of Madness, habe ich das richtig verstanden?
Nee, Matrix.
Ach so, ich hab Madness verstanden.
Matrix. Theory of Madness ist aber das Ding, das du tagtäglich schreibst, Uli.
Okay.
Ja, okay. Wie sind wir? Erstmal die Innenverteidiger.
Ja.
Gut. Also gibt unterschiedliche Meinungen, würde ich mal sagen. Wobei mich das mit den Daten jetzt schon ein bisschen beeindruckt hat. Trotz dieses Ausgleichs, wie war denn das Spiel nach diesem 1:1? War schon immer noch der Club?
Wild.
wild was.
Ja, insgesamt so richtig, richtig viel Wildheit, so wie es der Trainer gern hat.
Ja, ja. Und dann gibt es vor dem nächsten Dovedan-Treffer nochmal eine Nürnberger Chance. Ja,
Scheffler, der knapp vorbeischießt, war, glaube ich, vorher.
Ja, stimmt.
Der hat jetzt nicht so viel gefehlt. Mhm. Auf der Gegenseite war es Martinia gegen Nazarov, genau. Ja. Okay. Den er auch gut hält, also war schon einiges los.
Der Nazarov-Fernschuss ist nach dem 2-1.
Der war kurz vor der Halbzeit, ne? Ja.
Das Dickmeier ja immer kritisch hinterfragen.
Ja, ich glaube, das ist die Sache, wo der Jonjic so relativ nah am Martinia abzieht und dann Sørensen dazwischen geht. Vielleicht hast du das als positiven Sørensen-Punkt noch.
Ja, Sørensen ist super. Eine der Entdeckungen dieses Halbjahres. Aber das machen wir mal in einem gesonderten Podcast über Esker Sørensen. Ja, und dann der schönste Angriff des Spiels über Fabian Nürnberger, Erik Schuranov und dann wieder Dovedan, der ein bisschen Glück braucht, ne, bei diesem.
Übrigens hätte ich schon allein aufgrund der Szene Schuranov nicht nur eine 3 gegeben. Weil das macht er wirklich stark.
Ja. Habe ich, was hat Flo Zenger, Erik Schurer noch für eine 2
minus.
2 minus.
Naja, da wäre ich dabei.
Ja,
2 minus ist kein 3.
Ich gebe ja keine Zwischennoten. Ich mach das konsequent wie in der Schule. Wie läuft's da eigentlich, Flo? Findet noch Schulunterricht statt? Oder?
Natürlich findet noch Schulunterricht statt. Der wird auch bei Inzidenzen, die 5-mal so hoch sein, oder 10-mal so hoch sein, sind stattfinden. Hm.
Und das freut dich hörbar.
Das, wie soll ich denn das jetzt? Jetzt wird's schwierig, wie der bayerische Beamte da jetzt was dazu. Also ich sag's ja mal so, ich fänd's, glaube ich, für meine Tochter, obwohl die in dem Fenster ist, das jetzt gerade erst geimpft werden kann, wichtiger, dass die länger in die Schule geht. Oder auch für, nochmal Grüße an Andi, an seine Schüler, weil der arbeitet dann im Förderzentrum, also dass man deren Unterricht nicht ausfallen lässt, also deren Präsenzunterricht, Entschuldigung, auch wichtig, weil Unterricht findet ja trotzdem statt, nur halt in Distanz. Das fände ich tatsächlich wichtig, dass man das möglichst lang aufrechterhält und dann vielleicht halt auch irgendwie versucht, durch lückenlose Testung, tägliche Testung, das so sicher, wie es halt irgendwie geht, zu gestalten. Absolute Sicherheit gibt es sowieso nicht, aber gerade das, was letztes Jahr passiert ist, dass die Älteren, die vorm Abschluss stehen, dann den Präsenzunterricht bekommen, obwohl die in Distanz eigentlich genauso gut oder auch, wir haben auch Umfragen unter unseren Schülern gehabt, es gab auch welche, die es besser fanden, beschult werden können, dann, dass die dann als erstes zurückgeholt werden und zwar einfach, weil man der Meinung ist, die müssen den Abschluss machen und das hat keinerlei Bildungsgründe, sondern da geht es um ökonomische Verwertbarkeit und um Universitäten, dass die Abschlüsse und die Prüfungen gleich sind und so weiter, dass man da keine Abstriche machen muss. Die könnte man meiner Meinung nach auch jetzt schon nach Hause tun und in Distanz beschulen und damit Druck vom Infektionsgeschehen nehmen. Aber das ist rein persönliche Meinung, das kann man natürlich auch ganz anders sehen. Man kann genauso der Meinung sein, dass die für den Abschluss stehen, diejenigen sind, die es eher nötig haben. Aber ich bin nach meinen Erfahrungen mit meinen Schülern halt anderer Meinung.
Ja, ich habe am Samstag in der Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung war ein Interview mit irgendeiner amerikanischen Ökonomin, die sich aber vor allem als Elternratgeber, Schriftstellerin einen Namen gemacht hat, gelesen. Die meinte, dass die Schulen gar keine Pandemietreiber sind oder dass man zumindest dann immer den Einzelfall sozusagen betrachten musste, ehe man wieder alle Schüler zu Hause lässt.
Ich finde diesen Begriff so furchtbar. Treiber der Pandemie, ja, was soll denn das sein? Jetzt mal ganz ehrlich, was treibt denn die Pandemie? Also ich kann mich immer hinstellen und sagen, Schulen sind keine Treiber der Pandemie, Discos sind keine Treiber der Pandemie, Fußballstadien sind keine Treiber der Pandemie. Niemand allein ist der Treiber der Pandemie. Das ist ein totaler Blödsinnsbegriff, denn der ist auch total unwissenschaftlich.
Ich hoffe, dass Sie ihn wirklich verwendet haben und dass jetzt ich diesen Schwachsinn in die Diskussion einführe. Aber ja, so ähnlich klang das. Also, aha. Ja, okay. Also soll ich einen Leserbrief schreiben an die SZ? Und
es versucht halt jeder. Ich glaube, wir sind halt jetzt auch so in der Phase, wo halt jeder versucht, irgendwie für sich zu definieren, dass er möglichst viel normalen Alltag bekommt und er halt nicht dafür verantwortlich ist, was da gerade passiert.
Ja. Was zum Teil auch verständlich ist, natürlich.
Das ist mega verständlich. Mir geht es auch so. Ich habe auch schon lange keinen Bock mehr auf das Ganze. Ja. Ich würde auch am liebsten einfach rausgehen und sagen, so, mir ist jetzt alles egal, aber es geht halt nicht.
Tja.
Also in unserem Haus sind heute sehr viele Leute vorbeigelaufen, denen das alles egal ist und die meinen, das geht so nicht.
Ja. Ja. Sehr ärgerlich. Leider konnte ich nicht zur Gegendemo, weil ich arbeiten musste und an mein Homeoffice gefesselt war. Aber der Kollege Klose hat diese Veranstaltung aus seinem Büro im Pressehaus an der Marienstraße beobachtet und meinte zumindest, dass der Gegenprotest auch relativ zahlreich vertreten war. Ja, okay.
Dovidan.
Ja. Hat ein bisschen Glück beim 2:1. Diese Sprünge in diesem Podcast, die machen mich auch wahnsinnig. weil der Ball noch abgefälscht wird. Und Nikola Dovidan sagt das selbst, dieser größtmögliche Sympath. Wer hat die meisten Anteile an diesem wirklich schönen Angriff?
Uli, sag mal du zuerst.
Ich muss gerade wieder nachdenken. Schuranov, die Vorarbeit war sehr schön. Der Ball kam, glaube ich, von Nürnberger, ne? Auf Schuranov, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Ja, war auch schon ein schöner öffnender Ball, schön präzise. Und wie Schuranov dann da im Strafraum den Karlsson austanzt und dann noch den Ball rüberlegt, glaube ich, so rüberspitzelt, das fand ich eigentlich, war wirklich gut gemacht. Dann hat er ein bisschen Glück, Dovidan, beim Abschluss, aber sei ihm ja auch mal gegönnt. Kann man natürlich auch souveräne verwandeln.
Wie viele Auer Spieler ihr mit Namen kennt, das beeindruckt mich sehr. Ich kenne immer nur den Männel und
den ewigen Männel.
Ja, der Rest ist austauschbar. Ja, und du, Flo, hast einen Hot Take zu diesem Thema?
Nee, oder gar nicht. Ich wollte es einfach nur, weil ich Erik Schor noch nehmen würde.
Ja.
Weil der nämlich ja auch den Ball quer zu Tempelmann so legt, dass der dann wieder auf Nürnberger legen kann und dann wird er halt tief geschickt, nimmt den super an, tanzt den luxemburgischen Nationalspieler aus und legt ihn.
Das war jetzt ein Diss an mich, ne? Mit dem luxemburgischen. Ja, danke. Ich erkenne sowas. Schuranov, ich fand ihn ja auch wirklich, wirklich gut. Aber halt nur eine 3 für Schuranov-Verhältnisse. Ich fand, dass er sich zumindest bemüht hat, seine defensiven Aufgaben zu erfüllen, auch wenn er da sichtlich nicht so viel Bock drauf hatte. Aber er hat so zumindest so getan, als würde er verstehen, dass er in diesem Spiel auch ein bisschen mit nach hinten rennen muss. Ne?
Hat halt eine andere Aufgabe.
Ja.
Als rechter Mittelfeldspieler.
Man hat ihm ja zuletzt da vorgeworfen, dass er wenig ins Spiel eingebunden wäre, dass er dann schon zwar seine Tore macht und seine Chancen nutzt, aber ansonsten halt auch lange Zeit nicht sichtbar war. Mhm. Und ich fand ihn das mal natürlich aufgrund der Position wahrscheinlich besser ins Spiel eingebunden.
Und trotzdem ist er
Tor gemacht, aber
trotzdem ist er
vorbereitet.
Trotzdem ist er oft übersehen worden, was auch auffällig war, dass er 2-3 Mal hätte angespielt werden können in gefährlicher Position und das dann aber nicht getan wurde.
Vielleicht wollen die nicht, dass der so viel Tore schießt.
Ja, wahrscheinlich.
Auf Schalke hätte ja Mats Müller-Deli dann auch schon nur querlegen müssen und dann
vielleicht
die ist versuchen ein größerer Plan dahinter, den
klein zu halten. Lino Tempelmann müssen wir noch kurz besprechen, bevor es dann mit Dove dann weitergeht. Überragende erste Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit war da nimmer so viel, ne? Aber die erste Halbzeit war ja
bei allen so.
Ja, eigentlich. Stimmt.
Das war halt an der Spielanlage,
großartig.
Denke ich auch. Ja, ja. Richtig stark.
Was hat er alles gut gemacht in dieser ersten? Also ja, eigentlich alles. Zweikämpfe, Spieleröffnungen. Also wenn man das auf der Höhe noch Spieleröffnung nennen kann. Aber
Also er verbindet halt einfach diese Dynamik mit dieser enormen Wendigkeit. Also wenn er da einen Ball mitnimmt aus der Bewegung und mit so einer Körpertäuschung dann vorbeizieht und dann losstürmt, das hat schon was. Also so ein Spieler hat man, kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass wir in den letzten Jahren so einen Spielertyp hatten, der wirklich diese Dynamik mit dieser Wendigkeit verbindet. Jetzt, oder? Hat man da einen?
Ja, eben. Ich wollte, dass vom Zenger jetzt irgendwie einer aus
der... Ich ob ich bei Kiyotake lande oder so. Aber der war defensiv lange nicht so stark.
Ja. Mir würde auch keiner einfallen. Pereira darf man da nicht nennen, ne? Weil das ja, dann doch wieder was anderes ist.
Ja, du brauchst ja irgendwie... Also, ja, ich bin halt wieder bei dem, ne? Er ist so der Prime-Edu-Löwen plus mehr Beweglichkeit. Mhm. Dafür nicht ganz so ein Schrank, aber muss man ja auch nicht sein.
Nee, also, großartige Leistung, herzlichen Glückwunsch. 2:1 zur Pause und man durfte sich ein bisschen ärgern, auch weil Fabian Nürnberger nochmal an die Latte geschossen hat, wo in einer Situation, in der man das nicht für möglich hält, sondern ein Tor erwartet, wobei nicht ganz sicher ist, ob dann nicht Dovedan vorher im Abseits gestanden hat. Was habt ihr da schon nähere Erkenntnisse?
Also es wurde gewunken, aber ich glaube, also die Zeitlupe sah eher danach aus, als wäre es keins.
Okay. Also Fabian Nürnberger absurd gescheitert vor dem beinahe leeren Tor, wo da, glaube ich, 3 Auer Feldspieler noch irgendwie im Weg standen. Also.
Ja, du hast ja vorher auch noch die Schäffler-Chance, wo Tempelmann ja auch durchs Mittelfeld dribbelt. Also da war schon viel da.
Ja, und dann Schäffler, dieser Schuss aus 16 Metern links neben das Tor, oder? Das meinst du? Ja.
Nee, das ist der, wo er in die Arme vom Mendel schießt.
Ah, okay.
So.
Keine Erinnerung dran. Ah doch, ja, stimmt, ich erinnere mich. Etwas unmotiviert.
Ja, wirkte etwas vorzeitig, der Abschluss.
Ja. Okay, dann nach der Pause größere Sorgen machten sich breit, weil Aue den langen Hafer, sagt man das noch?
Ja, das darf man noch sagen. Das benutze ich ja selbst für meine Visualisierung der langen Bälle.
Ja, stimmt. Daher habe ich das wahrscheinlich, ich würde es nie sagen, aber dass du infiltrierst mein Hirn. Lange Bälle spielte, wobei der Wolfgang Lassen mal gelernt hat, dass man lange Bälle auch nicht sagen darf, weil lange Bälle gibt es ja nicht, der Ball bleibt ja immer gleich.
Lange Pässe heißt es statistisch aus.
Pässe, ja, genau. Und das hat dann doch für einige Probleme gesorgt. Habt ihr sehr fest mit dem Ausgleich gerechnet?
Ein bisschen Sorge hatte ich schon. Es war wieder dieses alte Muster, dass man dann so ein bisschen in Passivität verfällt und halt so seinen Vorsprung irgendwie. Ich weiß nicht, ob das dann bewusst ist, dass sie es über die Zeit retten wollen oder ob sie dann einfach dem Druck, der dann von Aue kam, halt doch ein bisschen nachgeben. Aber letztlich, ein bisschen gebannt ist das falsche Wort, aber ich habe mir schon gedacht, dass Aue halt dann doch nicht die Qualität hat, dass sie da noch ein Tor schießen.
Warum hat denn der Club, er ist eine von mehreren Mannschaften wahrscheinlich, Probleme mit diesen, ich glaube, zynischer Fußball wird es immer genannt, oder? Den man auch Darmstadt andichtet und so weiter.
Zu Recht.
Zu Recht. Ich soll dich von meinem Freund Kerim grüßen, der sich jetzt über jeden Darmstädter Sieg noch ein bisschen mehr freut, nachdem er weiß, dass du deren Spiel ablehnst und er schon seit Saisonbeginn behauptet, dass die aufsteigen, weil sie so viele Tore schießen. Da.
Ja, da hat er was mit dem Kollegen Martin Funk gemeinsam.
Ah, okay.
Mit dem habe ich mich da heute unterhalten drüber.
Ah, weil der jetzt gleich ein Facebook Live aufnehmen muss. Er wollte dich wahrscheinlich dazu einladen und
er weiß, Sonntag ist Kadepp-Tag.
Ah, okay.
Das ist und für die Hörer ist es dann Montag ist Kadepp-Tag.
Ja, genau. Also Martin Funk ist ab 18 Uhr. Achso, das bringt jetzt auch
das nicht hilft viel. Den, ja, also
man kann es im Real Life an.
Also wer es jetzt, wer die Aufnahme hier live hört in einer Viertelstunde, kommt ja, Martin Funk. Genau.
Und macht diesen Club fertig oder auch wahrscheinlich eher nicht.
Auch
zugetan. Ja, also warum Probleme mit dieser Art des Spiels?
Ja, weil es halt direkt ist und irgendwann rutscht halt einer durch, ne? Wenn man. Das ist eine Frage der Masse, glaube ich, einfach. Wenn man viele lange Pässe spielt, kommt halt mal einer an und Es ist schon auch so, also ich meine, das ist, da ist der Club sicherlich eine Mannschaft, die, für die das noch mehr gilt als für andere. Die Verteidigung ist halt 3 von 4 in der Innenverteidigung, in der Viererkette sind nicht so wahnsinnig schnell.
Grüße an Tim Handwerker.
Genau. Und dementsprechend kommst du halt dann auch mal hinter die Kette. Und es ist natürlich auch so, ne, das sind ja meistens Momente, wo vorne der Ball verloren wird und dann schnell gespielt wird. Da bist du dann halt auch einfach nicht in der Ordnung, logischerweise. Und deshalb funktioniert das durchaus.
Ja. Aber man hat immer den Eindruck, dass über diese Art des Verteidigen-Müssens auch die Spielidee ein bisschen verloren geht dann.
Ja, das ist durchaus richtig, dass halt die offensive Struktur dann ein bisschen leidet, weil man halt, wenn man 2 von den Dingern mal so per Angriff, 2 so Angriffe damit kriegt, dann glaube ich, setzt im Kopf halt auch so ein, jetzt müssen wir das bisschen anders verteidigen, dann stehst du ein bisschen tiefer, dann antizipierst du vielleicht ein bisschen eher, dann haust auch mal, als hören sie dann mal einen Ball einfach unmotiviert rausgehauen, wo ich mir gedacht habe, ja, das musst du auch nicht machen in der Situation, das kannst du auch spielerisch lösen, aber du willst es halt nicht mehr, weil du nicht den Ball wieder im Aufbau verlieren willst.
Ja, aber das müsste nicht zwangsläufig so sein, also das ist vielleicht was, woran man noch arbeiten kann in der jetzt folgenden langen Fußball.
Weiß, ich glaube tatsächlich, dass auch schwierig ist. Das können wahrscheinlich wirklich nur die aller obersten 50 Verteidiger in der Welt oder so. Die sich komplett unbeeindruckt von sowas zeigen.
Okay. Und Christopher Schindler gehört nicht zu diesen
51.
51, ja. Mist. Super Transfer, Herr Hecking, aber doch nicht ganz. Aber naja, nächste Transferperiode dann, wenn die der Zenger plant, dann kommen die 48 und die 49 nach Nürnberg. Hast du schon mal wieder Angebote vom 1. FC Nürnberg bekommen, Flo? Dass du mal den
Kann ich jetzt dazu nichts sagen.
Ja, das macht mich jetzt neugierig. Aber
wenn die Aufnahme aus ist.
Ja, okay. Dann hören wir jetzt auf.
Er will den nächsten Schritt machen in seiner Karriere.
Das war ein Cut-Depp, der Nikola Dovedan.
Nachdem meine Artikel jetzt bei nn.de schon hinter Bezahlschranken liegen, ist das der logische nächste Schritt.
Ja, das stimmt. Aber man kann sie auch noch im Reichweitenportal. Dürfen wir überhaupt über nn.de schon sprechen, Uli?
Ich glaube nicht,
weil es ist auch Silent-Dingsbums. Schneide ich raus. Entschuldigung an die.
Das ist nur Verschwörungstheorie.
Ja, genau. Jetzt verlangen die Geld für ihre Artikel, die Arschlöcher. Grüße an die Chefredaktion. Wir haben kein Wort verraten, falls jemand jetzt noch zuhört.
Es landet nur in den automatischen Ausspielern. Also.
Ja, okay. Egal. Schaut euch nn.de an. Ich zerstöre
gerade. Mein Arbeitgeber.
Bisschen schon,
ja, aber mein Hauptarbeitgeber ist nicht besser. Also ganz im Gegenteil.
Schön. Grüße an wen auch immer.
Grüße an Herrn Piazzolo.
Ja. Ist ja immer noch Kultusminister, echt?
Ja, leider. Das muss jetzt.
Wie man sich so lange halten kann. Ich wäre in den Schock.
Wollte jetzt schon fragen, wo spielt denn der?
Das ist aber in der Woche Pandemie wäre ich rausgeflogen als Kultusminister.
Ja.
Oder?
Ja, aber das ist aber ganz einfach, weil die Freien Wähler nur einen Landtagsabgeordneten haben, der aus der Stadt kommt. Also braucht er auch ein Ministeramt. Das ist ganz einfach.
Ja, okay. Ja, dann Grüße und herzlichen Glückwunsch für diese. Für dieses Durchhaltevermögen. Das finde ich immer beeindruckend, wenn man. Durchhaltevermögen, eine großartige Überleitung hat der Club dann gebraucht, bis endlich Nikola Dovedan wieder vorgelegt von Erik Schuranov zum 3:1 getroffen hat. Sein schönstes Tor, hat er behauptet, in dieser Videobotschaft an mich. Ja, und dann war es durch, dieses Spiel, ne?
Dann war es durch, ja.
Piazzolo spielt beim ASC Neuenheim in der Landesliga.
Das wäre sehr schön, wenn ihr zweites Mal auf dem Fußballplatz, du mit Bad Abbach und er mit Dingsbums, wenn ihr das ein für alle Mal klärt, wer der nächste Kultusminister wird. Das wäre doch das Angebot.
Ja, dann würde er aber am
Ist damit offiziell, Herr Piazzolo.
Eine Herausforderung. Sehr schön. Mal schauen, ob er sie annimmt.
Da wäre dann die Tyrannei der Metriken auch im Kultusministerium angekommen.
Ja.
Tyrannei der Metriken, schon wieder so ein schönes fränkisches Wort. Das ist ja Wahnsinn heute.
Ja, stimmt. Vorhin war es noch Diktatur.
Ja.
Tyrannei.
Tyrannei ist auch nicht schlecht.
Tyrannei ist auch gut, ja. Dovedan. Tyrannei wie Dovedan. Ja, irgendwas noch zu diesem Tor, was euch auf dem Herzen liegt hier in unserer fröhlichen Altherrenrunde?
Ich fand es ganz lustig, weil Dovedan im Kicker-Ticker erst mit Doof 3 Dan geschrieben worden ist. Und dann haben sie sich es aber doch nicht getraut, drin zu lassen, weil jetzt inzwischen ist es gelöscht. Ich fand es eigentlich interessant. Oder sie haben halt Angst gehabt, dass Skyper auch von Twitter Grüße, das ist der die schönen Grafiken
die und schönen erstellt. Fotos malt. Ja.
Ja. Dass der das schon während des Spiels gebracht hatte.
Ah, okay.
Angst vor Copyright-Klagen.
Ja. Und irgendjemand hatte die drei Tore doch angekündigt. Ja,
Grüße an Paul Keck.
Ach ja, stimmt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist. Ich erwähne mal nicht, dass ich jede Woche drei Dovedan-Tore ankündige.
Ja, und jede Woche ein 7:0.
Ja. Und bei konsequenter Chancenverwertung hätte es diesmal ja fast klappen können. Dovedan hätte ja 5 schießen müssen, eigentlich. Und 2, eins noch Nürnberger und dann noch der Scheffler.
Ja.
Zack, 7 Tore, das Gegentor war zu verhindern, also war das gar kein so dummer Tipp von mir. Aber naja. Noch was zu Dovedan. Seid ihr überrascht?
War schön in der Entstehung, also darf man ja nicht vergessen, ne? Was Nürnberger da macht, ist schon auch echt nicht ohne, weil er nämlich den Ball erobert und dann das Dribbling macht und dann tief geht, dann Handwerker mit einem schönen Ball, dann Schuranov legt wieder quer, also dann wird es ein bisschen wuseliger und ein bisschen wilder, aber und dann Dovedan auch, satter Abschluss.
Ja, alle gut, von allen Beteiligten.
Ich schaue mir gerade meine Nürnberger Note an und merke, dass die mit 3 vielleicht doch ein bisschen zu tief war.
Ja, ich glaube, ich habe ihm auch eine gegeben. Eine
3. Du,
ja. Und ich fand tatsächlich ihn in der ersten Halbzeit nicht so auffällig bzw. überzeugend. Und ich fand, dass er dann in der zweiten Halbzeit besser wurde. Aber ist halt nur eine 3. Finde ich okay. Es sei denn, man gibt diese lächerlichen Zwischennoten.
Du hast doch auch eine 3,5 für Melatelli und eine 2,5 für Handwerker und Martenia. Also,
weil ich mich immer nicht mehr an diese Noten erinnern kann. Nur, dass ich Enrico Valentini eine 4 gegeben habe und seitdem in Angst lebe, das weiß ich noch. Aber
trotz seinen Vertrag verlängert heute.
Ja, bisher hat sich noch niemand aus der Familie gemeldet.
Aus Trotz hat sich der Vertrag selber verlängert.
Wollen wir noch schnell Dovedan abschließen, bevor wir dann zu Valentini kommen? Überrascht euch die Entwicklung von Nicola Dovedan? Oder wusstet ihr, nachdem ich ihn seit Jahren hochjubel, dass es irgendwann kommt? Oder ist da gar keine Entwicklung? Und
das Lustige ist ja, dass ich Beginn letzter Woche in so einer Art Vorrundenbilanz irgendwie geschrieben habe, dass Dovedan nach so einer zwischenzeitlichen Hochphase dann halt doch auch wieder irgendwie zuletzt halt nur auf der Bank saß und diese zwischenzeitliche Phase dann wohl auch vorbei war. Also er hat mich natürlich Lügen gestraft.
Ja.
Vielleicht bin ich auch derjenige, der es jetzt rausgekitzelt hat, diese Trotzwerte.
Das ist auch, könnte auch sein.
Aber ich muss, in den letzten Spielen war es ja wirklich, wenn er dann eingewechselt wurde, nicht so, dass er sich da aufgedrängt hätte. Und auch die letzten Spiele, wo er noch von Anfang an gespielt hat, waren ja auch nicht so stark. Also ja, er ist auf jeden Fall besser als vergangene Saison. Aber so die ganz große Konstanz erkenne ich dann trotzdem noch nicht.
Würdest du seinen Vertrag verlängern, der im Sommer endet?
Dovedan?
Mhm.
Puh, wird wahrscheinlich nicht zu den Geringverdienern zählen, gehe ich mal davon aus. Dann ist es halt so eine Kosten-Nutzen-Abwägung.
Ja oder nein?
Ach, hat der Uli ja schon die perfekte Antwort gegeben. Das ist nämlich genau die Kaderplaner-Antwort, die man geben muss in der Situation. Natürlich kannst du so einen Spieler behalten, aber es kommt halt darauf an, wie viel finanziellen Spielraum du hast. Und
das
nicht absehbar.
Ich will ja keine Kaderplaner-Antwort, sondern ich will halt ein Ja oder ein Nein. Das muss ich doch bei Dovedan festlegen. Ja, aber
die Welt funktioniert auch nicht so.
Aber im Falle Dovedan schon, finde ich.
Also, am Ende läuft es darauf raus, dass er entweder da ist oder nicht. Das ist schon richtig, aber...
Ich würde den Vertrag verlängern, weil ich glaube, dass er unter der Anleitung von Robert Klaus, wo jetzt die Frage ist, wie lange Robert Klaus noch Trainer des 1. FC Nürnbergs ist, aber dass er sich da stetig verbessert und deshalb ja bleiben sollte. Und ihr legt euch nicht fest, ihr...
Also wenn ich hier und jetzt mit mir die Pistole auf die Brust setze und sag ja oder nein, sage ich nein.
Nein, okay, weil...
Einfach auch aus finanziellen Gründen und weil ich jetzt nicht sehe, dass 3 Tore im Dezember in Aue alleine Argument sind. Auch wenn es nicht der erste FC Gera war.
Ja, okay. Und Uli? Pistole auf der Brust?
Pistole auf die Brust würde ich jetzt auch eher zu Nein tendieren. Nice to have, aber nicht lebenswichtig für den Club.
Ja, der hat gerade 3 Tore in einem Spiel geschossen.
Ja.
Ja, es hat Christian Eigler hat mal 4 Tore gegen
St. Rainer Geier geschossen. Hat auch schon mal 3 Tore in einem Spiel geschossen.
Gegen Blau-Weiß 90 Berlin. Ja. Oder? Ja, 6:2 damals.
Rudi also kommt, wer hat alle schon 3 Tore für den Club in einem Spiel geschossen?
Ich habe Christian Eigler schon gesagt.
Ja. Der hat 4 geschossen. Das waren 4.
Ach so, ja, und du meinst genau nur 3.
Also genau 3. Brungs mit 5 ist klar, dann Eigler mit 4. Und dann gibt es eine ganze
Reihe von Marek Spielern, Winterl gegen Wolfsburg.
Zweimal sogar.
Robert Wittek ganz sicher auch.
Zweimal Wittek. Ja, okay. Zweimal Dreierpack.
Pavel Kuka in Bremen oder so?
Nein. Rainer Geier. Aber frag mich jetzt nicht mehr gegen wen. Hack hatten wir vorhin schon erwähnt. Manni Burgsmüller. Franz Brungs, Heinz Strehl. Jetzt verrate ich meine ganze Kolumne vom Dienst. Auch blöd. Den hatte ich noch.
Kein Dieter Eckstein dabei?
Doch, Dieter Eckstein, zweimal sogar, glaube ich. Ich habe jetzt den Artikel nicht mehr da.
Max
Morlock. Der zählt nur seit Bundesliga, zweite Liga Bundesliga seit 63.
Ah, okay. Hast du festgelegt?
Habe ich festgelegt, ja. Sonst wäre die Recherche etwas ausufern.
Ja, okay. Gar nichts.
Feulner im Pokal mal in Bielefeld.
Oh ja, da war ich dabei mit so lauter absurden Distanzschüssen übrigens.
Genau, das war und da glaube ich im restlichen Karriere beim FCN nur noch einmal aus der Distanzschuss getroffen, ja. Aber da alle Distanzschüsse auf einmal.
Ja, zwei haben wir noch vergessen, ich habe jetzt nachgeschaut.
Jetzt sind wir schon wieder auf diesem Gleichlevel, ey.
Ja, das ist fast schon Albert Bunyaku. Und André Golke.
Oh, gegen wen denn André Golke? Gegen Werder Bremen würde ich jetzt mal einfach
sagen. Das war, glaube ich, mal irgend so ein letztes Saisonspiel gegen Bremen, glaube ich, wo jeder Schuss drin war. Ja, dann müsstest du recht haben.
Ja. André Golke auch.
Hätten wir das auch geklärt.
Der Dovedan der 90er, André Golke. Mehr oder weniger. Mit dem hätte ich auch Verträge verlängern wollen. Fand ich gut.
Ja, den fand ich auch einer meiner Lieblingsspieler gewesen. Hm? Wäre mal ein schöner Gerch eigentlich.
Ja.
Also jetzt nicht gleich heute, aber...
Ja. Hoffentlich haben wir ihn nicht als Gerch. Ja, okay. Also Dovedan rausschmeißen am Ende der Saison ist jetzt die Mehrheitsmeinung in diesem Podcast. Ey, ich habe wirklich keinerlei Kontrolle über das hier Gesagte. Deshalb das kann
Messaging.
Deshalb kann man mich auch nie verantwortlich machen für irgendwas, was hier erzählt wird, weil das war jetzt der Beweis. Ich habe hier... keinerlei Einfluss auf irgendwas. Auch eine schöne Überschrift, Dovedan rausschmeißen. Das finde ich sehr gut. Gut, dann ein verlängerter Vertrag. Enrico Valentini. Seid ihr damit cool oder würdet ihr den auch lieber...
Also ich weiß, dass da die Meinungen auch ein wenig auseinandergehen, aber ich finde es okay. So. Ich weiß jetzt nicht, wie lang sich der Vertrag... Also wenn er jetzt sich um 5 Jahre verlängert hat, der Vertrag, dann wäre ich ein bisschen skeptisch.
33 wird er im Februar, glaube ich.
Ja, also den im Verein zu behalten, ist unstrittig, selbst wenn man sich langsam überlegen könnte, ob der Herausforderer, den man ihm da dahinter stellt, vielleicht auf einem anderen Level sein muss, als der, den er bisher hat.
Ja, jetzt uns misslingt dieser Jubel-Podcast. Jetzt haben wir noch
Kilian. Zerstören mal kurz vor Weihnachten alles, Kilian, was mit bei drei Fischer auf den Bäumen ist.
Fertig gemacht. Ja.
Ich bin immer noch der Meinung, Tom Kraus sollte man da ausprobieren, aber das ist jetzt wirklich so eine absolute
Das lohnt sich jetzt aber auch nicht mehr.
Außenseiter-Meinung.
Ja, eben, der ist ja auch weg im Sommer.
Ja, aber das ich fände es interessant, weil er für mich halt wirklich alles mitbringt.
Echt?
Aber ist er nicht verschenkt auf Rechtsverteidigerposition?
Weil du meinst, weil sie so unwichtig ist.
Grüße. Wenn Tempelmann und Nürnberger und Geis da im Zentrum spielen, dann hast du Dumann auch noch. Da kannst du Kraus auch mal auf der Seite probieren. Dann hast du eigentlich jemand, also wie gesagt, Flanken sind in Ordnung. Drive nach vorne hat er auch.
Ja,
defensiv steht er. Er ist halt vielleicht ist er zu klein fürs Einrücken, aber die Kopfballstärke der Außenverteidiger ist eh nochmal ein ganz eigenes Problem.
Ich kann mir Tom Kraus zum Beispiel überhaupt nicht als Rechtsverteidiger vorstellen. Aber gut, ich bin auch ich. Deshalb.
Natürlich, ne? Also Gegenargument, das heißt immer, je besser der Fußballer, desto mehr muss er ins Zentrum. Und dann ist natürlich auch klar, dass man Tom Kraus eher ins Zentrum stellen muss.
Ich war früher Rechtsverteidiger. Ich glaube, die Begründung war ähnlich damals.
Ja, okay. So, jetzt haben wir Nico Valentini. Das ist nur passiert, weil hier eine Nicola Dovedan-Seite offen ist auf meinem Laptop. Enrico Valentini am Tag seiner Vertragsverlängerung auch noch
beschimpft. Nein, ich schätze ihn sehr wert. Auch, also es ist ja auch absolut richtig, dass man ihn weiterhin einbindet, in welcher Form dann auch immer. Also der gehört zum FCN, Punkt.
Wenn er eine solche Klausel in seinem Vertrag hat, dann bedeutet das ja wahrscheinlich, dass sie in jedem potenziell letzten Vertragsjahr gilt, dass wenn er 18 Spiele oder so macht.
Ich dachte, Kettenverträge sind verboten.
Keine Ahnung. Echt? Ich glaube.
Es ist was anderes, ein Kettenvertrag.
Ah, okay.
Blöder arbeitsrechtlicher Witz.
Ja, okay. Deshalb habe ich den nicht verstanden. Ne? Willst du ihn erklären, den Witz? Nee, ne? Man erklärt Witze nicht.
Nein.
Irgendjemand da draußen wird jetzt kichern.
Irgendein Jurist wird das erste Mal in seinem Leben lachen.
Das erste Mal, ja, okay.
Weil irgendein Jurist sich nach einer Stunde Podcast hier noch irgendwie überhaupt auffällt.
Ja. Grüße an meinen Schwiegervater.
Ja, Grüße.
Der lacht aber öfter als einmal im Leben.
Bereiten wahrscheinlich eine Klage gegen uns vor. Ja. Deshalb werden da schon zwei, drei Juristen immer zuhören. Aber
wir müssen natürlich auch so ehrlich sein, dass wir in der Causa Valentini auch gar nichts anderes sagen könnten, weil ja bekanntlich die Luana zuhört. Grüße. Ja,
Grüße.
Und wir wollen uns da ja nicht irgendwie
Feinde
machen.
Ich glaube, dass wir das jetzt schon versaut haben.
Saulustig fand es letzte Woche. Gab es ja auch Noten auf Schalke. Und naja, mit dem Andi unterhalten. Ne? Die Nürnberger Journalisten haben halt ein bisschen Weißhemmung, was Enrico Valentini angeht.
Ein bisschen ist gut.
Ist nicht von der Hand zu weisen, aber die beste Note auf Schalke kam vom Kicker und das war der Kollege, der halt in Gelsenkirchen für den Kicker zuständig ist. Der hat die 3,5 da gegeben, alle anderen hatten 4-4,5, 4 und ich weiß gar nicht, wer das ist, der für Schalke zuständig ist, aber es war keiner der Nürnberger, der die Note hergegeben hat.
Du hast heute auch schon mit dem Kicker telefoniert, Uli, ne? War es angenehm oder?
War nur rein informativ.
Ah, okay.
Dann. Nur etwas Kollegenhilfe geleistet.
Ja, das ist. So sind wir, leisten Kollegenhilfe. Über was müssen wir denn noch sprechen? Jetzt haben wir schon fast eine Stunde. Und wir müssen ja eigentlich noch über dieses Jahr sprechen.
Es fällt aber Ballei.
Es ist mir schon die ganze Zeit einquallen, aber ich wollte halt Dovedan den gewissen Rahmen bieten, ohne zu ahnen, dass wir am Ende für seinen Rauswurf plädieren. Das ist wirklich. Der Club hat, habe ich heute ausgerechnet, 10 Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Riesenrecherche von mir, aber dann doch beeindruckend, oder? Nee. also wirklich, das ist doch Entwicklung.
Nee, das ist ja unstrittig.
Ja.
Aber 10 Punkte weniger wäre auch schlecht.
10 Punkte weniger wäre schlecht, aber auch nicht wirklich bedrohlich, oder? Wie viel haben die da ganz unten drin in den
Niederungen? 10 Punkte weniger als letztes Jahr am 18. Spieltag wäre...
Das wäre bitter. Aber also, falls wir heute irgendjemanden noch loben wollen, kriegen wir das bei Robert Klaus hin und wie er das in diesen 1,5 Jahren, die er jetzt in Nürnberg ist, ja, so gehandelt hat.
Oder? Kontinuierlicher Fortschritt.
Ja, schon, oder?
Ja.
Ich habe ein Jubelinterview mit Dieter Hecking geführt in dieser Woche, wo ich meiner Zufriedenheit in meinen Fragen Ausdruck verliehen habe und er auch zufrieden.
Ja, aber er war, glaube ich, weniger jubelnd als du, oder?
Aber zweimal lachend.
Er hat viel gelacht in dem Interview, das ist mir auch aufgefallen.
Ja, da wurde, weil es mit mir immer so spaßig ist, da lachen die Leute. Meinst du, er war zu zurückhaltend, Dieter Hecking, oder ich zu euphorisch?
Schließt das eine das andere aus?
Nee, tatsächlich nicht. Ich sehe schon,
er kann sich ja bestätigt fühlen, Dieter Hecking. Also, du hast ja geschrieben, ist ja genau das eingetroffen, Stand jetzt, was er angekündigt hat. Also, insofern kann er sich ja bestätigt fühlen. Und ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass das so dieses Feld sein wird, in dem sich der Club nach 34 Spielen bewegen wird.
Ja, okay, ich sehe schon, ich kriege kein Robert Klaus Lob aus euch raus und keine Begeisterung über diese Entwicklung, die ich da zutage gefördert habe.
Ja, es ist halt...
Ihr funktioniert heute nicht so, wie ich mir das vorstelle. Was ist da los?
Renitent.
Ja, das ärgert mich ein bisschen. Mehr als es sollte.
Ja, aber... Ja. Es ist halt auch keine kontinuierliche Entwicklung, begeistert halt nicht. Die ist zwar super und die...
Ja, aber mich begeistert sie ja und dann kann sie doch euch auch begeistern. Oder bin ich einfach zu leicht zu begeistern? Erspart euch die Antwort, sondern mach weiter, Flo. Versucht dich noch an diesem Lob. Aber was?
Ja. Jetzt ist zu spät.
Jetzt ist zu spät, ne?
Mein Flow unterbrochen.
Das war jetzt mein Fehler. Sehr ärgerlich. Der Trainer selbst wird jetzt gerade euphorisch. Hat zumindest gestern in der Pressekonferenz nach dem Spiel, am Samstag in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, 5-8 bleibt Saisonziel und dann schauen wir mal, was da so geht.
Das ist tatsächlich euphorisch für seine Verhältnisse.
Schon, ne?
Ja.
Was mich dazu gebracht hat, morgen in den Nürnberger Nachrichten und in der Nürnberger Zeitung die Überschrift zu wählen, da geht was. Aber naja, ist vielleicht auch nicht so geil, wie es mir vorhin noch gedacht hat. Ja, wollen wir gleich ein Gleich machen, nachdem ihr auf meine vielfältigen Ideen jetzt überhaupt nicht mehr einsteigen wollt? Oder haben wir noch andere Dinge zu besprechen?
Ich überleg gerade.
Gefällt mir. Aber ich.
Also so eine Bilanz bin ich heute irgendwie geistig noch nicht reif.
Ja.
Das muss ich jetzt alles erstmal sacken lassen.
Ja. Ich glaube, der erste
ist. Ich kann schon nochmal auf den Kollegen Hänsel schimpfen, so ist es nicht, aber.
Ja. Ach stimmt, das wollten wir noch schnell machen, ne? Der beklagte sich in der Pressekonferenz, dass Erzgebirge Aue praktisch in allen statistischen da war zu viel Diktatur bisher.
Dürrenei der Statistiken.
In all diesen Kategorien besser war als der Club. Hat er die Laufleistung eigentlich auch erwähnt?
Ja, hat er.
Ja, okay.
Natürlich hat er das.
Ja,
weil er kriegt halt diesen Zettel, den wir auch nach dem Spiel kriegen. Und da stehen halt so ein paar Kategorien drauf. Und dann, wenn man die sieht, dann denkt man sich, ja, okay, jetzt sind sie halt besser. Aber er bringt halt so Geschichten wie, also Laufleistung, das ist eh völliger Käse.
Der Kollege Michael Fischer, Grüße an dieser Stelle, hat ja letzte Woche auch einen einen Text zur Begründung des ersten vierten Saisonsiegs mit Laufleistung gefüllt. Da habe ich ihm schon prognostiziert, dass er mit dir Ärger bekommt. Hast du dich schon bei ihm gemeldet oder hast du es ignoriert?
Dazu müsste ich ja Texte über Fürth lesen.
Ja, okay. Das ist ich hab, langt, nein, ich langt hab, als ich, Strafe.
Das ist lang, nein, ich habe es ich hab's ignoriert. Ja. Aber Laufleistung an sich, was weiß ich, hat auch manchmal einfach mit der Formation oder so zu tun. Also in einem 4-2-3-1 läufst du in der Regel ein bisschen weniger als in einem 4-4-2 mit Raute und mit Dreierkette läufst du tendenziell auch ein bisschen mehr, weil die Räume hinter den, also da, wo die Außenverteidiger in der Viererkette stehen, die Räume musst du besetzen, also musst du reinlaufen und dann kommt bei der Laufleistung halt in der Messung, so wie sie momentan noch passiert, halt einfach auch so Zeug dazu, wie jeder Spieler, der zur Ecke rausrennt, um die zu schlagen, das zählt zur Laufleistung dazu. Sämtliche Jubelläufe in irgendwelche Kurven oder sonst irgendwas zählen, werden mitgetrackt. Also Laufleistung ist halt insofern auch wenig aussagekräftig, weil da einfach alles übernommen wird.
Hätte da Pavards Toilettenlauf am Wochenende, wurde der auch mitgetrackt? Was ist?
Sobald er das Spielfeld den Innenraum verlässt, verlässt ja, okay, nicht ist mehr, er, ja. Weil dann wird nicht mehr getrackt, weil da ist das Tracking dann aus, weil okay. aufs Klo kann er nicht ja. folgen. Das ist kein Gegenspieler in der F-Jugend.
Okay.
Ja, und dann führt er halt auch so Sachen wie Zweikampfquote an, da gab es wunderbare Visualisierung unter der Woche, die das quasi gezeigt hat, dass das fast, dass es halt wirklich gar nichts miteinander zu tun hat, ob du gewinnst und ob du mehr Zweikämpfe gewinnst. Jetzt mal jenseits der völlig unterschiedlichen Definition eines Zweikampfs, je nach Anbieter. Also der Begriff Zweikampf ist schon wild. Und dann kamen noch so Sachen wie Passquote oder so, wo ich auch sage, naja, wenn du die meiste Zeit des Spiels hinten bist und versuchst dann schnell zu kontern und tief zu spielen, hast du natürlich eine andere Passquote als jemand, dem du dann den Ball gibst und sagst, ja, versucht euch mal durchzukombinieren und wir hauen das Ding weg.
Aber der ist ja auch noch kein richtiger Trainer. Vielleicht der kann er es halt auch noch nicht.
Ja, er ist halt nicht. Er ist halt nur Deutsch- und Geschichtslehrer und kein Fußballlehrer.
Teamchef.
Teamchef.
Ja, aber ich habe jetzt wirklich während deines Vortrags so viele Kollegen vor meinem geistigen Auge ausflippen sehen, dass ich geneigt bin, die Sequenz später nochmal rauszuschneiden und sie ihnen per direkt Nachricht zu schicken.
Ja, das ist genau das, was ich meine mit, wie sehr der statistische Diskurs in Deutschland hinterherhängt. Wir haben uns halt einfach Daten genommen und die werden gezeigt und wir versuchen daraus irgendwas abzuleiten. Aber aus denen kannst du nichts ableiten. Die werden gemessen, weil man kann und nicht, weil sie aussagekräftig sind.
Tja, das war dann dein letzter Auftritt in diesem Podcast.
Wer sagt,
ihr hört mich ab Januar auf die Tyrannei der Metriken.
Der Konkurrenz-Podcast.
Wer sagt's den Messenden, dass ihre Arbeit vollkommen...
Nein, das Problem ist ja nicht, ist ja nicht, dass das gemessen wird, sondern dass man auf dieser globalen Ebene bleibt.
Ja.
Eine Zweikampfquote hat Aussagekraft, wenn du dir die entscheidenden Zonen, also zum Beispiel den Zehnerraum, anguckst. Eine Passquote hat Aussagekraft, wenn du guckst, wie viele Pässe kommen im Strafraum an. Die Anzahl der Schüsse hat eine Aussagekraft, wenn du guckst, wie viele kommen aufs Tor. Der Diskurs ist immer auf dem Level, dass wir nicht in diese Tiefe gehen, sondern dass wir immer irgendwas Globales anzeigen und anschauen und daraus dann versuchen, irgendwas abzuleiten. Aber das dauert noch und in 10 Jahren sind wir dann auch so weit.
Nur wir sind so fortschrittlich, dass wir deiner Minderheitenstimme hier Gehör verschaffen, ne? Und ignorieren es dann und schreiben übermorgen wieder über die beschissene Zweikampfführung.
Und lupenreine Hattricks.
Ja, genau. Schön, dass da am Ende doch mal noch ein bisschen Leben reingekommen
ist. So emotional kann man über Daten reden.
Ja. Wie lange, sagst du, dauert es, bis diese Diskussion auf einem vernünftigen Niveau angekommen ist in Deutschland? Da tut sich ja doch einiges schon in den letzten Jahren, oder?
Ja, da tut sich was. Ich denke, wir werden Ja, also in 10 Jahren wird es soweit sein, dass die meisten davon was kapieren oder weiß ich nicht, ob noch jemand Fußball schaut.
Ja, das zumindest, ob noch jemand Bundesliga-Fußball schaut.
Ja.
Ja. Oder sich alle abwenden und in die Kreisliga gehen.
Ja, was da kann, kann man auch mit Daten arbeiten.
Ja, das stimmt. Du hast doch mal für uns irgendein Kreisligaspiel, aber da ging es bloß um Taktiken oder sowas.
Nee, das war schon, ich habe dann schon auch Torschüsse, Torschutzgrafiken und so erstellt. Ah, Post SV G2 gegen Buch 2 war das.
Ah, dann war es nicht mal Kreisliga, sondern Kreisklasse oder so. Ja. In dieser Serie. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Die es gar nicht mehr gibt, wie mir gerade auffällt. Hatten wir nicht immer so eine Spielklassenserie? Naja, das ist jetzt für die meisten Menschen vielleicht nicht mehr so relevant. Sonst noch was? Was haben wir denn sonst noch zu erzählen aus unserem ereignislosen Leben? Feiert ihr Weihnachten mit Menschen oder isoliert?
Mit Menschen.
Mit Menschen. Uli?
Also mit Menschen, ja, aber in überschaubarem Ausmaß.
Ja, so haben wir es auch vor.
So engster Familienkreis.
Stand jetzt, ich meine, wir sind...
liegt ja noch eine Woche vor uns.
Genau, ich habe eine Erstklässlerin, ein Kindergartenkind. Ja. Meine Frau ist ebenso Lehrerin wie ich. Also von daher...
Toi, toi, toi.
Wenn wir die 4 Tage überstehen.
Sind meine Weihnachtswünsche diesmal.
Wir sind ja vorsichtshalber schon mal nicht nach Aue gefahren, ne?
Ja.
Um da nichts heraufzubeschwören.
Das ist.
In den Hotspot.
Habt ihr Weihnachtstraditionen? Naja.
Ja, so Geschenke gibt es immer.
Geschenke, ja. Baum.
Baum, Geschenke, Krippe.
Ab wann steht bei euch der Baum? Gehört ihr zu diesem.
Stehen tut er am 23. und geschmückt wird er dann, wenn nicht gerade wieder Dieter Hecking. Weggeht am 24.
Mhm. Bei dir, Flo? Euch?
Wir schmücken am 23. abends und stellen ihn da auch auf.
Mhm. Ja, so halte ich es. Bei mir daheim wurde tatsächlich auch immer erst am 24. geschmückt. Und seitdem hier noch ein Kind mitwohnt, stellen wir am 22. auf, hängen eine Lichterkette hin und am 23. wird dann geschmückt. Und ja, glaube ich zumindest, jetzt kann ich mich gerade gar nicht mehr an die zeitliche, aber ich glaube, so ist es. Also wir dehnen das inzwischen schon fast auf unzulässige Weise aus, aber es gibt ja auch Menschen, die schon vor 3 Wochen diesen Baum aufgestellt haben.
Ich hänge immer heimlich eine Club-Christbaumkugel hin.
Mhm. Okay.
Gefällt nicht jedem, aber ja.
Du, Flo, irgendwelche Absurditäten an diesem Weihnachtsbaum?
Meine Frau hat gemeint, sie würde dieses Jahr das erste Mal eine Gurke hinhängen.
Aha. Woher kommt diese Tradition?
Das haben wir uns gestern dann beim freundschaftlichen Glühweinabend auch gefragt, weil wir kamen dann auf die Theorie, dass vielleicht irgendein Amerikaner das behauptet hätte, dass es diese Tradition gäbe und die sei dann zurückgelaufen nach Deutschland, weil wir uns nicht vorstellen können, dass es irgendwo war. Die alternative These war dann, dass es aus dem Spreewald kommt, weil es ja so Essiggurken sind. Aber
ach so, ich dachte, ich habe mir das gerade so vorgestellt, wie da Salatgurken dranhängen und der Christbaum umkippt.
Wahrscheinlich gibt es da große Diskussion zwischen den Befürwortern der Salatgurke am Baum und denen der Essiggurke am Baum. Und dann noch, ob es echte Gurke sein muss oder wie bei Kugel. Den Kerzen. Ja.
Ja.
Wir müssen noch Andi grüßen, der uns eine sehr nette Mail geschrieben
Anderer
hat.
Anderer Andi,
ja.
Ja.
Vielen, vielen Dank für
der das. Der uns ja auch den Gerch geliefert hat letzte
Woche. Der uns auch den Gerch geliefert hat letzte Woche, den ich ja übrigens erraten habe. Ne?
Der von letzter Woche war von mir.
Ah ja, stimmt.
Das war die Woche vorher. Ja. Das war Thomas Christel, war das, genau.
Ja, genau.
Und letzte Woche war es ja...
Der Martin Wagner.
Und ich habe ihn erraten, leider war da die Aufnahme schon beendet. Ja. Das ärgert mich die nächsten
17. Trotz eines minimalen Fehlers, weil er ist inzwischen gar kein Aufsichtsrat mehr. Beim
ja, das wurde auf Twitter auch moniert, dass der Herr Lehrer da wieder nicht
die alte Folien
noch
geholt hat. Wo der doch alles weiß, der Zänger.
Ja, aber beim FCK den Überblick über den Aufsichtsrat zu behalten, ist halt einfach nochmal schwieriger als anderswo.
Arbeitet man eigentlich noch mit Overhead-Projektoren in der Schule?
Es gibt noch Kollegen, die es verwenden.
Auch da klingt wieder die reine Lebensfreude durch. Aber du nicht.
Aber nee, also inzwischen, wir haben inzwischen, das ist ja großes Lob in dem Fall an die Stadt Fürth oder an den Zweckverband, zu dem die Stadt Fürth, der Landkreis Fürth und der Landkreis Neustadt alles gehört. Unser Zweckverband hat also unsere Schule so ausgestattet, dass wir keine Overhead-Projektoren mehr brauchen, weil wir halt einfach Dokumentenkameras und Beamer haben. Also da bedarf es keiner Overhead-Folien mehr.
Aber ich.
Gibt es denn diese Matrizen noch, die man mit so Alkohol gemacht hat, wo man oben Alkohol reinschüttet und das dann so als stempelmäßig, also ich war zu meiner Schulzeit so.
Ich kenne es auch noch aus meiner Zeit.
Wenn die frisch kamen, dann ist man fast so ein bisschen betrunken geworden, wenn man zu
so hingerochen hat. Das kenne ich noch, aber das gibt's, also ich kenne es nimmer, ich weiß nicht. Also
ich habe keinen blassen Schimmer, wovon ihr redet.
Doch, das war dann so gefusseliges Papier, da hat man, konnte man eigentlich mit der Tinte gar nicht draufschreiben, weil das dann so zerlaufen ist. Ja, ich erinnere mich, das war unser Bio-Lehrer, der Leo Rupp. Gott hab ihn selig.
Ach, ich wollte gerade Grüße, aber kann man ja trotzdem in alle Richtungen schicken wir Grüße.
Genau. Der war da noch groß dabei, also bis ich in der 10. Klasse war oder so. Also der hat es durchgezogen bis zum Ende. Ansonsten kann ich mich aber auch nicht dran erinnern. Nur in meiner Lehrertätigkeit ist mir das nicht mehr begegnet, diese Matrize.
Google ich jetzt mal irgendwann. Ja, jetzt habt ihr sehr schön davon abgelenkt, dass ich den Gerch erraten habe. Deshalb erwähne ich das jetzt nochmal, auch wenn ich ihn erst in der Nachspielzeit erraten habe. Aber immerhin. Haben wir schon gesagt, wer es war eigentlich?
Martin Wagner,
genau. Nicht verwandt oder verschwägert mit Norbert Katsche Wagner, der bessere Wagner beim Club war, glaube ich.
Und der bessere Gerch.
Eigentlich. Der bessere Gerch. Hat man den schon als Gerch?
Nee, hat man glaube ich noch nicht.
Katsche Wagner. Das ist eine meiner ersten.
Haben wir jetzt verbrannt?
Ja, eine meiner ersten Fußballerinnerungen. Ja. Katsche Wagner. Weil der glaube ich aus Weiden kam. Und deshalb dachte ich mir, super, guter Mann. Und das ist ja. Katsche Wagner, den Namen kann ich mir nur vorstellen mit der Stimme von Günther Koch gesprochen. Jo. Aber Norbert Wagner, FCN. Ah, spielt in der Jugend des TSV Sulzbach. Das ist doch nicht Weiden.
Naja, selbe Gegend.
Und für die Spielvereinigung Bayreuth hat er auch gespielt.
Ja.
Da habe ich dann schon auf dem absteigenden Ast nur noch 9 Einsätze. Ich war mir sicher, dass der irgendwas mit Weiden zu tun hat. Aber gut. Neuer Gerch? Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Nee, ne?
Nee.
Okay. Erwarte ich.
Glaube ich auch. Gerchs Geburtsort.
Glaubst du nicht?
Doch, glaube ich tatsächlich.
Okay.
Gerchs Geburtsort spielt im Nibelungenlied eine Rolle. Eine Tatsache,
ich bin raus.
Die seit einiger Zeit mit einem Brunnen gewürdigt wird. Ungefähr zur selben Zeit, wie der Brunnen fertiggestellt wurde, wechselte Gerch aus der Heimatstadt in eine europäische Hauptstadt. Dort setzte er seine Ausbildung 4 Jahre lang fort, ehe der Wechsel zum nationalen Dauermeister folgte. Da konnte Gerch aber nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen, wo er unter einem ehemaligen FCN-Trainer spielte, der inzwischen in der Schweiz tätig ist. Es folgte der Wechsel in die Hauptstadt der Nachbarprovinz seiner Heimatstadt. Da spielte er in der zweiten Liga unter anderem unter einem aktuellen Bundesliga-Trainer, wurde zum U21-Nationalspieler. Sein U21-Nationaltrainer war der Vater eines aktuellen Bundesligaspielers. Gerch wechselte nach 2 erfolgreichen Jahren mit 24 Torbeteiligungen leihweise in die erste Liga, trainierte dort unter einem zukünftigen Clubtrainer, war in 32 Spielen an 19 Toren beteiligt und so wurde ein ehemaliger Clubspieler, der inzwischen Trainer war, auf Gerch aufmerksam. 63 Pflichtspiele machte er dann in der Heimat des aktuellen deutschen Baseballmeisters. 28 Mal war er an einem Tor beteiligt. Es folgte der Wechsel zum Club. Gerch hat außergewöhnliche Stärke im 1 gegen 1. Außerdem bringt er die Siegermentalität mit, die wir brauchen, um eine erfolgreiche Saison in der zweiten Liga zu spielen, schrieb ihm der verpflichtende Sportvorstand ins Stammbuch. Die Torbeteiligungsquoten konnte der ehemalige Nachbar einer FCN-Legende an der Noris sehr zum Unmut der Anhänger aber nicht aufrechterhalten. In 77 Zweitligaspielen war er 18 Mal an einem Treffer beteiligt, darunter in seinem ersten und letzten Zweitligaspiel für den FCN.
Das war's jetzt.
Das war's.
Das war's, ja.
Ich denke immer noch über dieses Nibelungen-Dings nach und Himmel. Ich. Uli?
Vollkommen ratlos.
Ich auch.
Mir qualmt schon wieder der Kopf. Also es ist.
Boah. Ich freue mich sehr.
Ah, ärgerlich.
Das ist ja, also das Zitat kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber ich glaube, das haben sie bei jeder Neuverpflichtung gesagt. Also
ja. Da sind wir wieder der Bogen zum Anfang des Jahres.
Na, da haben wir jetzt schon lange nichts mehr. Obwohl es doch jetzt so viele Vertragsverlängerungen gab, irgendwie waren da keine lustigen Zitate dabei. Da haben wir jetzt schon lange keine Späße mehr gemacht über Max. Ja, okay, für mich mal wieder unlösbar. Sehr ärgerlich.
Nee, also da steht. Also die zeitliche Einordnung auch sehr schwierig ist gerade.
Ja, sehr schwierig.
Das ist Absicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sonst wäre es sehr einfach.
77 Spiele, 18
Torbeteiligung.
Immerhin, das habe ich mir gemerkt, das erstaunt mich jetzt. Das erstaunt mich jetzt selbst. Das sind dann ungefähr 3 Jahre. Ist der Club in der Zeit aufgestiegen in dieser. In der
ich verrate jetzt nichts.
Machen wir nichts damit. Ich wollte eine neue Form des Gerchs einführen, indem wir, indem Uli und ich jeder immer 3 Fragen haben. Wie heißt er denn mit Nachnamen?
Dann stürzen wir jetzt da ein paar Leute echt in die Verzweiflung, weil die Auflösung kommt ja irgendwie erst im Januar.
Das stimmt. Und wenn der Fußball nicht mehr stattfindet, dann wird es vielleicht April oder so.
Oh Gott,
ja. Obwohl wir melden uns dann zur Absage des Fußballs. Okay, dann vielen Dank euch beiden. Boah, wie werden das jetzt eingespielt? Schön. Es kann nur der Dickmeier sein.
Ich wollte noch ein wenig Weihnachtsstimmung machen.
Das ist ja nett. Wer will, kann sich an Weihnachten nochmal Folge 101 dieses Podcasts anhören. Da wird nämlich ein gewisser Nikola Dovedan so gewürdigt, wie es ihm zusteht. Und nicht wie heute hier in dieser schäbigen Runde. Frohe Weihnachten oder was auch immer ihr feiert. Bis bald. Tschüss.
Ciao. Schöne Feiertage.
Frohe Weihnachten. Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.